Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick, heute am 15. August. Im Fokus meines Gespräches mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding stehen diesmal die Konjunktur- und Geldpolitik in den USA. Mein Name ist Klaus Newe und ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Holger, nach einer Sommerpause hatten wir vor einer Woche im Rahmen eines Anleger-Spezialpodcasts bereits kurz über die USA gesprochen. Anfang August hatten Sorgen über eine mögliche Rezession in den USA die Aktienmärkte in Unruhe versetzt. Du hattest diese Sorgen damals als übertrieben bezeichnet. Ich nehme an, dass sich an diesem Urteil nichts geändert hat?
Klaus, nein, an dem Urteil hat sich nichts geändert. In den USA zeichnet sich für die Konjunktur eine sanfte Landung ab. Eine Rezession kann zwar nicht ganz ausgeschlossen werden, sowas ist immer mal möglich, aber sie ist nach jetziger Datenlage doch unwahrscheinlich.
Bevor wir jetzt näher auf die Aussichten für die USA eingehen, lass uns zunächst einen kurzen Blick zurückwerfen. Wie hat sich die US-Konjunktur bisher in diesem Jahr entwickelt? War das in etwa so, wie du es erwartet hattest, oder hat die USA wirtschaftlich überrascht?
Eindeutig ja. Die US-Konjunktur ist die positive Überraschung des Jahres, zumindest bisher. Sie ist im ersten Halbjahr insgesamt weit besser gelaufen, als wir und andere erwartet hatten. Das Wachstumstempo im ersten Halbjahr betrug, auf Jahresrate hochgerechnet, etwas mehr als 2%. Zum Jahresbeginn hatten wir da nur 0,4% fürs erste Halbjahr erwartet. Und wir waren zum Jahresbeginn noch auf der optimistischen Seite der Beobachter. Also die US-Konjunktur bisher in diesem Jahr eine große positive Überraschung.
Die Zinsen in den USA sind weit höher als in der Eurozone. Der Korridor für den Leitzins der US-Zentralbank liegt bereits seit Juli 2023 bei 5,25 bis 5,5%. Dennoch ist die Konjunktur bisher offenbar nicht eingeknickt. Woran liegt das?
Klaus, wir beobachten insgesamt, dass die Wirtschaft weniger auf die höheren Zinsen reagiert als historisch üblich. Das liegt zum Teil daran, dass die Finanzlage der Haushalte und Unternehmen zum Beginn dieses Zinszyklus relativ gut war. Sie hatten mehr Reserven bilden können, auch während der Pandemie, als üblich. Das Ergebnis ist, dass sie weniger auf Kredit angewiesen sind als üblich und entsprechend von höheren Zinsen nicht so stark getroffen werden. Vor allen Dingen aber ist die Fiskalpolitik in den USA sehr expansiv. Wir sehen das zum einen darin, dass die großen Steueranreize für Investitionen dafür sorgen, dass die Ausgaben der Unternehmen für Investitionen weiterhin gut steigen. Und zum anderen die direkten Staatsausgaben, nicht nur Steueranreize, die direkten Staatsausgaben stützen auch die Konjunktur. So sind die öffentlichen Investitionen in den USA nach Abzug der Inflation im ersten Halbjahr um etwa 10% gegenüber Vorjahr gestiegen. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist ein Grund dafür, dass die Konjunktur in den USA sich bisher überraschend gut hält.
Holger, aber kann das so weitergehen? Geldpolitik wirkt ja bekanntlich zeitlich verzögert. Es dauert, bis höhere Zinsen die Kreditnehmer erreichen, die ja oftmals ihre Zinsen zumindest für eine gewisse Zeit festgeschrieben haben. Gibt es Anzeichen, dass die US-Wirtschaft an Schwung verliert?
Ja, es gibt klare Zeichen, dass der Aufschwung weniger kräftig wird. Viele Daten, also wirklich breit gefächert, viele Daten weisen auf eine nachlassende Dynamik hin. Wir sehen auch, dass jetzt mehr Haushalte Probleme haben, Kredite zu bedienen. Die Ausfallraten sind zwar noch nicht sehr hoch, sie steigen aber. Die höheren Zinsen fressen sich also offenbar langsam durchs System. Die Einkommen der Verbraucher wachsen zwar weiter, aber doch weniger schnell als vor einem Jahr. Der Fiskalimpuls ist weiter umfangreich, aber er wird im Zeitablauf wohl auch etwas abnehmen. Das gilt vor allem für das Jahr 2025, sofern der neue Kongress nach den Wahlen nicht neue große Programme beschließt. Alles in allem läuft es darauf hinaus, dass die US-Konjunktur sich abschwächt.
Vor knapp zwei Wochen waren es vor allem schwächere Daten zum Beschäftigungszuwachs und zur Arbeitslosigkeit, die Sorgen vor einer US-Rezession genährt hatten. Wie beurteilst du die Lage am amerikanischen Aktienmarkt?
Vor einem Jahr war der US-Arbeitsmarkt wirklich bombenfest. Im Vergleich dazu beobachten wir wirklich einen spürbaren Verlust an Dynamik. Die Daten schwanken sehr stark von Monat zu Monat. Zudem gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Datenreihen, beispielsweise ob man die Daten bei den Unternehmen oder bei den Haushalten erfragt. alles in allem sehen wir, dass der US-Arbeitsmarkt im ersten Halbjahr zu einem Tempo zurückgekehrt ist, das in etwa dem langfristigen Durchschnitt entspricht. Beispielsweise der so oft zitierte Zuwachs der Beschäftigung, auf Englisch Non-Farm Payrolls. Monatlich achten die Finanzmärkte sehr stark darauf. Die Daten schwanken, werden revidiert. Die letzten 3 Monate zusammen war ein durchschnittlicher Zuwachs pro Monat von 170.000. Das entspricht in etwa dem langfristigen Durchschnitt. Und bei der Arbeitslosigkeit haben wir gesehen, ja, einen Anstieg auf jetzt 4,3% von 3,7% im Juli des Vorjahres. Aber auch das sind jetzt immer noch keine sehr hohen Werte. Und vor allen Dingen, was den Anstieg der Arbeitslosigkeit betrifft, so liegt er überwiegend daran in den letzten 12 Monaten, dass es relativ viele Zuwanderer gegeben hat. Es liegt kaum daran, dass mehr Leute entlassen werden, obwohl auch da wir in den jüngsten Zahlen erste Anzeichen sehen, ja doch, es werden etwas mehr Leute entlassen. Also zusammengefasst, der US-Arbeitsmarkt verliert an Dynamik, ist aber bisher noch nicht außerordentlich schwach.
Welche Gründe sprechen gegen eine mögliche Rezession in den USA?
Ja, zunächst einmal, die jetzigen Daten weisen eben nicht auf eine Rezession hin, was nicht ausschließt, dass es nicht in Kürze anders sein könnte. Denkbar ist eine Rezession schon. Die Geldpolitik ist ja weiterhin restriktiv. Aber Gründe für eine Rezession in den USA, jenseits dessen, was wir schon über die Geldpolitik gesagt haben, sind eigentlich nicht so richtig zu erkennen. Denn es gibt in der Privatwirtschaft in den USA keine großen Übertreibungen, die durch eine Rezession bereinigt werden müssten. Die Unternehmen haben keine Überkapazitäten aufgebaut, die sie jetzt korrigieren müssten, indem sie für einige Zeit weniger investieren als üblich. Das sehen wir nicht. Zudem haben wir in den USA keinen übermäßigen Konsumboom, dem jetzt eine Phase folgen müsste, in der die Haushalte die Gürtel wirklich kräftig enger schnallen. Sondern ein bisschen Zurückhaltung beim privaten Verbrauch zeichnet sich ab, gerade beim Kauf von Gütern, aber nicht wirklich ein Einbruch. Es gibt einen Exzess in den USA, der mal korrigiert werden muss. Ja, und das ist die hohe Neuverschuldung des Staates. Das Leben auf Pump, fiskalisch gesehen. Aber als Leitwährungsland der Welt können die USA sich eine unsolide Haushaltspolitik länger leisten als nahezu jedes andere Land. Also, dieser Exzess wird wahrscheinlich vorläufig nicht korrigiert und vorläufig wird die Fiskalpolitik nicht so restriktiv werden oder werden müssen, dass das tatsächlich die Konjunktur dramatisch belasten würde. Stattdessen wird die Fiskalpolitik die Konjunktur wohl weiter stützen, aber etwas weniger als vorher. Vor allem aber in den USA ist die Inflation mittlerweile hinreichend unter Kontrolle, in dem Sinne, dass die Geldpolitik gegenhalten könnte, sofern sich tatsächlich abzeichnet, dass die Daten sich stärker abschwächen würden als erwartet.
Insgesamt bist du also weiterhin eher optimistisch, aber gibt es etwas in den US-Daten, das dich in den vergangenen Wochen überrascht hat?
Zunächst einmal die Zahlen, auf die der Finanzmarkt besonders geachtet hat, die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt, die haben mich nicht sehr überrascht. Das ist im Rahmen der normalen monatlichen Schwankungen. Allerdings sehen wir tatsächlich in den Daten in den USA etwas, was ich nicht ganz so erwartet hatte. Wir sehen eine gewisse Schwäche in der Industrie, ausgeprägter als gedacht. Einer Umfrage unter Einkaufsmanagern zufolge könnte die US-Industrie jetzt gerade schon leicht schrumpfen. Dienstleistungen sind zwar weiterhin auf Wachstumskurs, wie erwartet, aber in der Industrie zeichnet sich doch eine gewisse Schwäche ab. Eine Schwäche, die stärker ist als im ersten Halbjahr. Und das deutet schon darauf hin, wie gesagt, alles in allem, die US-Konjunktur verliert an Schwung. Und diese etwas schwächeren Daten zur Industrie waren tatsächlich eine leichte Überraschung nach unten.
Und was bedeutet das für deine Prognosen?
Nun, bis Mitte Juli hatten wir bei unseren Prognosen nur eine Richtung. Wenn es was zu korrigieren gab, dann eine Korrektur nach oben bei den US-Prognosen. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben jetzt gerade erstmals sogar unsere Wachstumsprognosen leicht zurückgenommen. Konkret, für das zweite Halbjahr hatten wir bisher eine Wachstumsrate auf Jahresrate hochgerechnet von etwa 1,8% erwartet. Das haben wir jetzt auf 1,2% heruntergenommen. Das ist eine gewisse Landung, immer noch eine sanfte Landung, aber doch eine gewisse Landung nach einem überraschend starken ersten Halbjahr.
Kommen wir jetzt zur Geldpolitik. Eine etwas schwächere Konjunktur spricht dafür, dass die US-Notenbank ihren Leitzins bald senken könnte. Oder steht die Inflation dem entgegen?
Nein, die Inflation steht dem nicht entgegen. Sie ist zwar immer noch bei etwa 3%, aber der Trend weist nach unten. Und wird es wahrscheinlich auch noch für einige Zeit. Der Lohndruck lässt etwas nach. Das passt halt zu einem Arbeitsmarkt, der ein bisschen an Schwung verliert. Auch die Konjunktur wird etwas schwächer. Die Nachfrage der privaten Verbraucher wird nicht ganz so robust sein in den kommenden Monaten, wie das bisher der Fall war. Das dürfte dazu beitragen, dass die Inflation eben etwas weiter zurückgeht. Zwar wohl nicht ganz auf den Zielwert von 2%, aber wohl doch auf etwa 2,5%. Für die US-Notenbank würde das reichen. Sie will ja auch den Anstieg der Arbeitslosigkeit eingrenzen. Sie wird mit Zinsschritten nicht warten, bis die Inflation bei 2% ist, sondern sie wird vorher ihre Geldpolitik neu ausrichten, damit eben die Balance zwischen Inflationsziel knapp verfehlt und Arbeitslosigkeit bitte keinen großen Anstieg, damit diese Balance in etwa stimmt.
Holger, selbst beim Thema Geldpolitik kommen wir in den USA nicht am Wahlkampf vorbei. Ex-Präsident Donald Trump, der mit der Wahl am 5. November ins Weiße Haus zurückkehren will, hat jetzt gefordert, der Präsident solle ein Mitspracherecht bei der Geldpolitik haben. Würde das Sinn machen? Und falls er Präsident werden sollte, könnte er das durchsetzen?
Das sind gute Fragen. Zunächst einmal, Sinn machen würde es nicht, die Geldpolitik dem Präsidenten zu unterstellen oder dem Präsidenten der Tagespolitik, könnte man sagen, Mitsprache bei der Geldpolitik zu geben. Es gibt ja gute Gründe dafür, die Geldpolitik, die langfristig wirkt, aus der Tagespolitik herauszuhalten. Sonst hätten wir es wahrscheinlich so, dass in jedem Wahlkampf die Zinsen kräftig gesenkt würden, um anschließend wieder angehoben zu werden. Aber das wollen wir ja vermeiden. Was die Unabhängigkeit der Fed betrifft, sie ist gesetzlich verankert. Das heißt natürlich, sollte Trump wieder Präsident werden und sollte er zudem eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses haben, eine Mehrheit groß genug, dass er sich darauf verlassen könnte, dann könnte Trump das Gesetz ändern. Dann könnte er die Unabhängigkeit der Fed beenden oder einschränken. Das ist zwar nicht ausgeschlossen, aber doch sehr unwahrscheinlich, weil auch bei den Trumpschen Republikanern, was die Unabhängigkeit der Fed betrifft, es doch eine ganze Menge gibt, die Trump nicht unbedingt folgen würden. Natürlich kann die Politik auch anders auf die Geldpolitik wirken. Es wird darüber diskutiert manchmal, ob Trump nicht den Vorsitzenden der Fed, der US-Notenbank, absetzen könnte. Nein, das kann Trump nicht, selbst wenn er das fordern würde. Trump würde eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Posten bei der Fed neu zu besetzen. Die Amtszeit des jetzigen Vorsitzenden Jerome Powell läuft Ende 2026 aus. Dann könnte Trump tatsächlich Einfluss nehmen. Schließlich schlägt der Präsident letztlich vor, wer an der Spitze der Notenbank stehen wird. Also, ja, Trump könnte auf diese Art auf Dauer versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber wir erinnern uns, auch der jetzige Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, ist mal von Trump während der ersten Amtszeit Trump ernannt worden und vorgeschlagen worden. Wir sehen mal wieder eine Erfahrung, die wir auch in Deutschland oftmals schon gemacht haben. Wenn an der Spitze einer unabhängigen Notenbank die Leute erstmal ernannt sind, dann lösen sie sich von den Politikern, die sie auf dieses Amt gehievt haben, dann verfolgen sie im Wesentlichen eine Politik, die sie sachlich für richtig halten. Kurz gesagt, dass ein US-Präsident Trump die Geldpolitik massiv beeinflussen könnte, ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, wenn er das Gesetz ändern könnte, aber zeichnet sich eigentlich nicht ab.
Die Diskussion über ihre Unabhängigkeit ist sicherlich nicht besonders angenehm für die US-Notenbank. Könnte sie Einfluss auf ihre Zinsentscheidungen haben? Was erwartest du von der Federal Reserve?
Nun, die Federal Reserve hat sicherlich diese Debatte gehört und sie wird sicherlich versuchen, sich so weit wie möglich aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Das heißt, sie wird wohl noch mehr als üblich versuchen, ihre Entscheidung zu begründen. Sie wird klare Wirtschaftsdaten brauchen, um zu sagen, das ist jetzt notwendig. Entweder Zinsen bleiben oder Zinsen werden gesenkt. Also, eine große Reaktion wie manche Leute geglaubt haben vor kurzem, dass sie vielleicht einen großen Schritt von einem halben Prozentpunkt bald nach unten machen könnte, ist sehr unwahrscheinlich, sofern es nicht zu einem katastrophalen Einbruch der Wirtschaftsdaten kommen würde. Die Fed wird versuchen, vorsichtig und datenbasiert vorzugehen. Gerade um diese Vorwürfe, sie stünde unter politischem Einfluss oder sie würde vielleicht versuchen, Harris zu helfen oder zu schaden, um diesen Vorwürfen die Luft aus dem Segel zu nehmen. Was wir erwarten, ist, dass die US-Notenbank in einer Reihe von kleineren Zinsschritten vorgeht, jeweils um einen Viertelprozentpunkt ihren Leitzins senkt, beginnend am 18. September, sodass sie dann September, November, Dezember 2024 und zwei weitere Schritte Anfang 2025 insgesamt bei einem Leitzinskorridor von 4,0 bis 4,25% im kommenden Frühjahr landet.
Und was könnte dieser Schwenk der Geldpolitik auf Dauer für die US-Konjunktur bedeuten?
Nun, wenn die US-Notenbank den Fuß von der geldpolitischen Bremse nimmt, dann werden wir das auf Dauer in der Konjunktur sehen. Das dauert ein bisschen. Aber es spricht schon dafür, dass im Verlaufe des kommenden Jahres die Konjunktur nach einer leichten Schwächephase, der sanften Landung, die wir jetzt erwarten, dass sie dann doch wieder stärker zulegt. Wir rechnen damit, dass etwa ab Ende 2025 das US-Wachstum sich wieder auf Jahresrate hochgerechnet bei 2% stabilisiert, nachdem es zunächst mal eben einen leichten Durchhänger geben dürfte.
Ich bin sicher, dass wir in den kommenden Monaten noch mehrfach Themen rund um die Wahl in den USA aufgreifen werden. In der kommenden Woche sprechen wir jedoch zunächst einmal wieder schwerpunktmäßig über die Konjunktur in Deutschland und Europa. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.